Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, Taufe ist heute angesagt. Da fällt mir die Geschichte ein, die zweitjüngste Tochter der 6 Pastorenkinder freut sich auf die Taufe ihres jüngsten Brüderchens. Singend marschiert sie durch die pastörliche Wohnstube. Morgen wird Martin gekauft, morgen wird Martin gekauft. Nein, doch nicht gekauft, sondern getauft. So kommt die Aufklärung von ihrem älteren Bruder. Der fügt wissend hinzu, mit Tee. Nein, entgegnet die weise Schwester mit ernster Miene, nicht mit Tee, mit Wasser. Ja, schöne Geschichte. Also, ich taufe gern. Ich erinnere mich an unsere Familienfreizeit, die ich von Epiphanias-Gemeinde aus noch gemacht habe. Da waren wir mit 111 Mann in Dänemark an der Ostsee. Es war schweinekalt. Aber ich hatte ein paar Leute dabei, die wollten unbedingt in der Ostsee getauft werden. Naja, ich habe das dann gemacht. Zum Glück hatte einer einen Neoprenanzug mit. Den habe ich mir dann unter das Kollarhemd gezogen, unter dieses hier. Schon wegen der Feuerquallen, die da alle rumschwammen und schon wegen der ganzen Wellen, die ich immer von hinten abkriegte, sehr zum Ergötzen der Gemeinde, die da am Strand stand und zuguckte. Ja, und dann habe ich dort getauft und die Leute haben sich gefreut. Da war ich in Indien und habe in der Badehose getauft, in einem Fluss. Da standen 70 Leute vor mir in langer Schlange, die alle getauft werden wollten. Einer wie der andere. Und dann habe ich sie alle getauft und jeder bekam noch einen neuen Namen. Ich war zum Schluss kaputt. 70 Leute. Wo ich überall getauft habe, will ich jetzt nicht alles hier erzählen, dazu langt die Zeit heute einfach gar nicht. Es ist einfach ein wahnsinnig schönes Erleben, was man mit der Taufe erleben kann. Ihr wisst vielleicht, die Taufsteine, wo unser steht jetzt da vorne rechts, die waren früher ja größer, noch größer als der hier, die ging gerade so. Warum? Weil die Säuglinge in dem Wasser untergetaucht wurden. Nicht schlecht, ne? Boris Jelzin, der ehemalige sowjetische Ministerpräsident, ist dabei mal aus Versehen ins Wasser gefallen. Aber das lag vielleicht an den Popen, der nicht so ganz nüchtern war, wie er ja später auch nicht mehr ganz nüchtern war. Also, ich taufe gerne, von Herzen gern. Das ist ein großes Geschenk Gottes. Und ich taufe auch, und jetzt kommt es, Kinder. Ich taufe gerne Kinder. Und natürlich weiß ich, dass ich mich damit bei einigen stinkend mache. Aber bevor ich das mache, will ich uns nochmal den Predigtext für heute vorlesen, denn da geht es jetzt richtig ins Volle. Einmal getauft, immer selig. Römer 6, Vers 3 bis 6, also lautend. Da spricht der Apostel Paulus. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln, denn wenn wir mit ihm verbunden sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Und ich danke dir für dieses klare Wort und nun öffne es für uns, dass wir auch danach leben. Amen. Also, wenn ich sage, ich taufe gerne Kinder, dann weiß ich, dass ich mich damit bei einigen stinkend mache. Und ich verhehle ja auch nicht, dass ich hier als Landeskirchler stehe und predige, geprägter Lutheraner. Es hat mich auch nicht gehindert, dass ich 18 Jahre in Bremen Allianzvorsitzender war. Allianzvorsitzender. Und ich meine Geschwister mit dem anderen Gesangbuch von Herzen lieb gehabt habe und noch habe. Vor einiger Zeit saß ich mit einem baptistischen Pastor zusammen und er meinte, ich bin in vierter Generation Baptist. Genau genommen weiß ich gar nicht, was so ein Landeskirchler oder ein Lutheraner eigentlich denkt. Wir haben 3 Stunden zusammengesessen, die Bibel auf dem Tisch. Wir haben uns nicht gezankt. Es war ein gutes, brüderliches Gespräch. Ich will auch nicht erzählen, wer gewonnen hat. Er ist so wenig Lutheraner geworden wie ich Baptist. Was für mich auch schwierig wäre, Schließlich war ich einmal meiner Überzeugung nach mehr oder weniger Baptist und bin in der Tauffrage mit allen Wassern gewaschen. Es war ein langes, brüderliches Gespräch und so ähnlich erhoffe ich es mir jetzt auch für den folgenden Beitrag. Also, ich taufe gerne Kinder. Und ich denke, die Kinder haben es nötig. Und damit meine ich nicht nur die Kinder, die schon ein Lied vom Herrn Jesus singen können. Die auch, natürlich. Ich meine jetzt aber auch die Säuglinge, die noch nicht reden können, die ihren Glauben noch nicht bezeugen können, sondern die lediglich lallen und schreien können. Auch die süßen Kleinen, die ganz Kleinen brauchen Jesus, sonst sind sie wie alle ohne Jesus verloren. Und ab Psalm 8, Vers 3 ertönt aus dem Munde der, steht es wörtlich, Säuglinge, aus dem Mund der Säuglinge ein Lobgesang Gottes. Boah, kann man Gott loben ohne den Heiligen Geist? Kann man Gott loben, ohne Gottes Kind zu sein, ohne in seinem Bund zu sein? Gibt es für Kinder einen besonderen Heilsweg, der die Taufe überflüssig macht und der im Fall eines Säuglings auch keinen Glauben erkennen lässt? In der Konsequenz also, ist der ungetaufte Säugling, der stirbt, bei Gott? Gott wird schon irgendwie richten. Ja, sicherlich wird er. Er ist ja der Richter. Aber irgendwie, ich denke, die Bibel ist deutlich und Gott hat es schon gerichtet. Das ist der erste Punkt. Lieber über die Brücke gehen als ertrinken. Jeder, der geboren wird, wird fern von Gott geboren. Das ist uns allen hoffentlich klar. Darüber hoffe ich, brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist klar, da steckt die Sünde dazwischen. Der große Sund, der uns von Gott trennt. Johannes 3, Vers 6 sagt deshalb folgerichtig, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Also jeder, der geboren wird, ist Fleisch. Zu Gott passt aber nur, wer von seinem Geist geboren ist. Wiederum Johannes 3, Vers 6. Und genau das ist niemand, wenn er auf dieser Erde, irdisch also, geboren wurde. Er sei klein oder groß, dick oder dünn, hässlich, hübsch, Säugling oder Greis. Auch die sogenannten unschuldigen Säuglinge sind fern von Gott geboren und haben deshalb bereits Sünde. Haben. Es steckt ihnen in den Genen. Wohlgemerkt, sie tun keine Sünde, wie sollten sie auch als Säugling. Aber sie haben Sünde, wie wir alle. Und wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wir tun Sünde, weil wir Sünde haben. Das ist unser irdisches Wesen. Das steckt uns gleichsam in den Genen. So sind wir programmiert. Unser ganzes Leben steht unter dem Vorzeichen der Sünde und damit unter dem Vorzeichen von Tod und Vergänglichkeit und Zerstörung. Und deshalb gilt für alle gleich, wir brauchen Jesus. Er ist der einzige Weg aus unserer Verlorenheit. Er ist die einzige Brücke, nicht zu Gott, sondern von Gott zu uns. Und diese Brücke hat solide Pfeiler. Markus 16, 16, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Ich verstehe nicht viel von Mathematik, aber was eine Gleichung ist, habe ich mitbekommen. Glaube plus Taufe gleich selig. So einfach ist das also. Wer glaubt und getauft ist, der ist schon selig. Glaube und Taufe ist also die Brücke zur Seligkeit. Dass es daneben noch ein Brücklein gibt für vom Fleisch geborene Kindlein ohne Taufe, davon steht in der Bibel nichts. Eine Brücke reicht ja nun auch wirklich. Und damit ist klar, der Weg zum Heil geht nur über den Weg, den Gott vorgibt, über die Brücke, die er schlägt. Die Taufe ist also heilsnotwendig. Und weiter ist gleichzeitig klar, diese Brücke können wir uns durch nichts selbst machen, nichts. Sie ist ganz und gar Gottes Werk. Sie ist nicht abhängig von meinem Bekenntnis oder meinem Zeugnis vor der Gemeinde. Allein entscheidend ist Gottes Handeln. Ich habe irgendwann mal eine Kindergartenandacht gemacht und dann gesagt, was passiert bei der Taufe? Das habt ihr doch alle schon oft gesehen. Da wird den Kindern der Kopf gewaschen, meinte da eine Kleine. Naja, vielleicht sollte man noch Shampoo daneben stellen, aber das ist damit wahrlich nicht gemeint. Damit wir bei den wirklich wichtigen Fragen bleiben, wollen wir die unwichtigen schnell erledigen. Aus Markus 16, 16 wird immer wieder eine Reihenfolge herausgelesen. Erst der Glaube, dann die Taufe. Also ich finde das etwas lustig. Dann hätte sich der Herr Jesus in seinen letzten Worten ja selbst widersprochen. Matthä am letzten, so hieß es früher immer, also im Missionsbefehl. Da heißt es wörtlich, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, wörtlich, taufend und lehrend. Ja, taufend und lehrend. Hier ist die Reihenfolge also genau andersherum als in Markus 16, 16. Und wenn wir nur Matthäus zugrunde legen würden, dann könnten wir, so ist es in der Missionsgeschichte schon passiert, mit einem Feuerwehrschlauch durch die Gegend fahren und damit die Leute zuhauf taufen und dann anschließend lehren. Das ist hier nun wirklich nicht gemeint. Ich glaube auch nicht, dass der Jesus bei seinen letzten Worten auf der Erde durcheinander war oder die Apostel das vor lauter Aufregung nicht so ganz richtig mitgekriegt haben. Fakt ist, Glaube und Taufe, Taufe und Glaube gehören unlösbar zusammen. Sie sind Bedingungen der Seligkeit. Die Reihenfolge ist egal. Hauptsache das. Zurück zu Gott, dem Brückenbauer. Er ist der Handelnde in der Taufe. Er lässt uns in der Taufe mit Christus sterben und zu einem neuen Leben auferstehen. Römer 6, Vers 4, haben wir schon im Predigttext gehört. Er gebraucht die Taufe, Titus 3, Vers 5, als Bad der Wiedergeburt. Es ist eine Geburt aus Wasser und Geist, Johannes 3, Vers 6. So wie wir irdisch geboren wurden, so wird uns in der Taufe, wird in uns der zu Jesus gehörende neue Mensch geboren. So wie wir uns ursprünglich gemeint waren. Das ist eine Wiedergeburt. Und da dieser Begriff missverständlich ist und so oft falsch gebraucht wurde, will ich jetzt schon darauf hinweisen, dass diese Taufwiedergeburt lediglich der Beginn eines neuen Lebens in Christus ist. Wiedergeburt ist ein Prozess, in dem sich das alte Leben gegen das alte Leben durchsetzen soll. Und dieser Prozess ist erst an dem Tag abgeschlossen, an dem der alte Mensch gestorben ist und der neue in Ewigkeit lebt und einen neuen Leib bekommt, also in der Auferstehung. Der zweite Punkt heißt, wir taufen, wo Jesus segnet. Ja, eigentlich ist aus dem Gesagten bereits klar, dass eine Kindersegnung da nicht mithalten kann. Aber es kommt noch dicker. Als Jesus die Kinder segnete, Markus 10, Vers 16, hatten die Kinder ihn leibhaftig und persönlich. Sie hatten ihn ja. Er segnete sie ja. Was wollten sie noch mehr? Was sollte da noch eine Taufe? Mehr als Jesus kann man nicht bekommen. Und genau das ist der springende Punkt. Unser Segen stellt uns in den Machtbereich Gottes. Aber die Taufe, die vermittelt Jesus leibhaftig. Da wird der neue Jesusmensch geschenkt. Und wo Jesus segnet, dann müssen wir taufen. Und weil er nicht mehr unmittelbar da ist, sondern nur noch mittelbar, da hat uns extra dafür das Instrument der Taufe gegeben, damit wir ihn in diesen Gnadenmittel weitergeben. Anderes Beispiel, Gottes Wort. Jesus ist das Wort Gottes. Und er brauchte nicht zu warten, bis das Neue Testament geschrieben wurde. Aber wir können ihn nicht mehr so unmittelbar hören wie die Jünger damals. Wir brauchen das Wort Gottes, die Bibel, um Jesus zu hören. Der Schächer am Kreuz, der neben Jesus hing, zu dem Jesus sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, nachdem er gesagt hatte, wir hängen hier zurecht. Ja, der musste nicht noch erst getauft werden. Der hatte Jesus doch. Und selbstverständlich, Johannes 4, Vers 2, hat Jesus selbst auch nie getauft. Wozu auch? Wozu? Und heute? Wie ist es nun mit denen, die nicht getauft sind, auch mit den ungetauften Kindern? Ich finde im Neuen Testament nicht eine einzige Stelle dafür, dass jemand ungetauft in den Himmel kommt. Für den direkten Weg ins Paradies muss man über die Brücke der Taufe. Und nun ist das Paradies ja nicht das Endgültige, sondern nur das Vorzimmer des Himmels mit offener Tür. Und alle, die glauben und die getauft sind, gehen diesen Weg ins Paradies, wo sie auf die Auferstehung des Leibes warten. Und dann bekommen sie ihren neuen, ihren himmlischen Leib. Und umgekehrt gibt es das Reich der Toten, in das alle gehen, die ohne Jesus gelebt haben, die nicht über die Brücke von Glauben und Taufe gegangen sind, alle, auch die ungetauften Kinder. Aber Gott ist gerecht. Was können diese Kinder dafür? Was können die Indianer dafür, die nie von Jesus gehört haben? Was können die Asiaten dafür, die Jahrhunderte vor Christus gelebt haben und die auch heute keine Chance haben, ihn kennenzulernen? Was können die Konfirmanden dafür, die irgendeinem Pastor in die Hände fallen, der ihnen den Weg zur Ewigkeit vorenthält? In unserem Glaubensbekenntnis bekennen wir uns ja immer zu dem Herrn, der hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Und in der Gedankenwelt der evangelischen Kirche kommt dieser Satz so gut wie nicht vor. Es ist eine völlig unterbelichtete Wahrheit. Nach Epheser 4, 8 bis 10 und 1. Petrus 3, 19 ist Jesus nach seiner Kreuzigung in die Unterwelt gegangen, um den Geistern im Gefängnis zu predigen. Das passt natürlich nicht in jedermanns theologisches Bild und deshalb wird er kräftig daran herumgedeutelt. Aber 1. Petrus 4, Vers 6 belegt, was wir Sonntag für Sonntag beten, dass Jesus hinabgestiegen ist in die Hölle oder in das Reich des Todes. Wohlgemerkt, eine zweite Chance gibt es nicht. Und wer hier das Wort Gottes gehört hat und abgelehnt hat, der ist hörunfähig geworden. Die Bibel nennt das verstockt. Aber alle, die nie eine Chance hatten, Jesus kennenzulernen, die ihn vielleicht immer gesucht haben, die kann Gottes Wort noch erreichen. Ich habe meinen Kindern diesen Umweg ersparen wollen und sie frühzeitig getauft. Wir sehen, die Taufe hat nicht nur einen symbolischen Charakter, sie hebt die Distanz zwischen Gott und uns auf, sie schenkt uns Vergebung der Sünde, der Ursünde überhaupt, nämlich der Trennung von Gott. Und das Ergebnis dieses Handeln Gottes, wer getauft ist, bekommt Gott zum Vater und wird Gottes Kind. Er wird Glied der christlichen Kirche. Er wird aufgenommen in den Bund Gottes mit seinem Volk. Er wird eingetragen in das Buch des Lebens. Und ein ganzes Bündel von Adelsprädikaten wird in der Taufe geschenkt. Und das alles in der Kindertaufe schon, bevor man selbst auch nur irgendetwas dazu tun konnte. Und wenn irgendwo überhaupt deutlich wird, dass Gnade ein reines Geschenk ist, dann in der Kindertaufe. Das Kind kann sich ja nicht einmal wehren. Ist das fair? Sollte man nicht lieber warten, bis es selbst entscheiden kann, so wie es heute ja so allgemein vertreten wird? Und wenn es dann vorher stirbt, wie kommt es dann über die Brücke? Außerdem widerspricht es doch allen, was wir sonst für die Kinder tun, immer nur das Beste. Wir kaufen die besten Pampers, wir bringen sie zum Babyschwimmen und zur musikalischen Früherziehung und. Aber ausgerechnet da, wo es um Gottes großartiges Geschenk für die Kinder geht, da werden wir auf einmal ganz spröde und spreizen uns. Dürfen wir denn? Wollen wir denn? Müssen wir nicht? Natürlich müssen sich die Kinder einmal selbst entscheiden, ob sie mit Gott leben wollen oder nicht. Aber erst einmal sollen sie in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen werden. Das geht nun einmal nur über die Taufe. Und das soll so früh wie möglich geschehen. In Israel, das werden die meisten ja wissen, werden die Jungen am 8. Tag beschnitten. Da wird die Vorhaut abgeschnitten. Am 8. Tag ihres Lebens. Das ist das äußere Zeichen dafür, dass Gott sie mit in den Bund hineingenommen hat. Diesen Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Und ich finde, das ist ganz schön früh. Das Kind hat keine Chance, sich zu entziehen. Es wird in den Bund Gottes mit hineingenommen, ob er will oder nicht. Ob dieses Kind einmal, wie Paulus sagt, ein wahrer Israelit wird oder ob es nach dem Willen Gottes lebt und den Bund hält, das wird sich alles zeigen. Zunächst einmal aber ist dieses Kind in den Bund mit Gott aufgenommen. Die christliche Kirche hat die Beschneidung durch die Taufe ersetzt. Kolosser 2, Vers 11 und 12. Ihr müsst das alles nachlesen. Jetzt geht es nicht mehr um die Beschneidung am fleischlichen Leib, sondern um das Begrabenwerden und Auferstehen mit Christus in der Taufe. Und davon, dass das frühe Datum verändert wurde, ist in der Bibel nichts zu lesen. Das wäre auch etwas merkwürdig. Bis zu dem Tag, an dem ein Jude Christ wird, kann sein Kind mit in den Bund Gottes hineingenommen werden, ein sichtbares Zeichen macht alles klar. Aber wenn er dann Christ ist, darf das Kind kein sichtbares Zeichen mehr empfangen. Und für einen Juden, der dann Christ wird, ist das Verlust. Und deshalb hat auch die Kirche von Anfang an getauft. Die Kirchengeschichte berichtet, dass von den Aposteln die Tradition der Kindertaufe übernommen wurde. So bei Origenes, geboren um 185, Tertullian, geboren um das Jahr 200. Damit sind wir beim dritten Punkt, Glauben wie Kinder. In der Bibel kommen sicherlich mehr Kinder vor, als manche wahrhaben wollen. Und ich will noch nicht gerade behaupten, dass es von ihnen da nur so wimmelt. Aber es sind doch so viele, dass man an ihnen nicht vorbei kann. Matthäus 28 macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft. Mit Ausnahme der Kinder. Apostelgeschichte 2, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen, denn euer und eure Kinder ist diese Verheißung. Und wieder mit Blick auf das alttestamentliche Vorbild, und sie sind nun alle auf Mose getauft, 1. Korinther 10, Vers 2. Wiederum mit Ausnahme der Kinder. Und dann endlich die fünf Haustaufen aus der Apostelgeschichte, aus dem 1. Korintherbrief und der Apostelgeschichte. Kinder werden hier nicht ausdrücklich erwähnt. Und deshalb sind diese Stellen auch kein Beweis, sondern bestenfalls ein Hinweis. Und in unserer Zeit der Ein-Kind- und Zwei-Kind-Familie macht sich ja meistens sowieso keiner klar, welche Stellung der Patriarch im Orient hatte. Der bestimmte, was mit der Sippe geschah. Und dann wurde eben getauft, wer im Haus der Großfamilie war. Eltern, Kinder, Tante Else, Sklaven. Natürlich wurden die alle nicht gefragt. Das hat ja der Patriarch schon entschieden. Dass bei all diesen Haustaufen kein Kind dabei gewesen sein soll, ist mehr als unwahrscheinlich. Und nun aufgepasst. Die Kindertaufe wird ja deshalb nicht wörtlich in der Bibel erwähnt, weil sie selbstverständlich war. Und Selbstverständlichkeiten brauchen nicht extra erwähnt zu werden. Dürfen Frauen zum Abendmahl? Ja, dürft ihr? Sollen wir euch jetzt aussperren, weil es nicht in der Bibel steht? Es steht nichts von zu lesen in der Bibel, dass Frauen auch zum Abendmahl dürfen. Aber trotzdem freuen wir uns über die Gemeinschaft am Altar. Das ist selbstverständlich. Das muss nicht extra erwähnt werden. Und natürlich berichtet die Apostelgeschichte auch zunächst einmal von der Bekehrung und der Taufe der Erwachsenen. Aber was soll man denn von einer Momentaufnahme aus der Missionsgeschichte erwarten? In der Mission kommen immer erst die Erwachsenen zum Glauben und lassen sich taufen. Und die Frage ist nur, was kommt denn dann? Sperren Sie Ihre Kinder in den Schrank, damit sie ja nicht zur Taufe dürfen? Oder bringen Sie sie voller Freude mit zu dem Gott der Lebendigkeit, schenkt Liebe und Kraft, die Sie gerade erfahren haben? Und die nächste ganz schwierige Frage. Und der Glaube? Können Kinder glauben? Können Säuglinge glauben? Ja, natürlich. Natürlich. Aber jetzt höre ich eure Einwände. Habe ich früher auch alle so gehabt. Aber sie glauben anders als Erwachsene. Anders. Und ich denke, in der gesamten Taufdiskussion sind unheimlich viele Missverständnisse entstanden, weil man sich über den Glaubensbegriff nicht klar war. Der Glaube Erwachsener geht immer durch den Verstand und wird immer durch den Verstand gefiltert. Und deshalb sagt Jesus ausdrücklich, Markus 10, Vers 15, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Aber wie ein Kind? Wie glaubt ein Kind? Ich denke, mit einem offenen Herzen. Das Kind wird geboren, das Herz ist ganz offen zu Gott. Tatsünden hat das Kind noch nicht getan. Wie auch, konnte es noch gar nicht. Der Keim des Misstrauens hat sich noch nicht auswachsen können. Natürlich ist das Herz des Menschen, selbst wenn es ganz offen ist zu Gott, aus sündigem Material. Und deshalb wird es immer Sünde produzieren. Deshalb wird es immer auf Vergebung angewiesen sein. Und in der Bergpredigt steht, Matthäus 5, Vers 3, selig sind, die geistlich arm sind. Das ist es. Ein geistlich armes Herz hat vor Gott nichts aufzuweisen. Es hat nur eine große Qualität. Es ist offen für Gott und so kann Gott seine Gnade ungebremst hineingießen. Das zutiefst ist Glaube. Und deshalb können wir eingangs nach Psalm 8, Vers 3 zitiert, Säuglinge, die in den Bund Gottes mit aufgenommen waren, ihn loben. Wer natürlich meint, dass unser Glaube ein Produkt unseres eigenen Willensentschlusses ist, der wird dies nicht mehr mitdenken können. Wer allerdings erfahren hat, dass Gottes Gnade ihm immer schon voraus gewesen ist und auch der Glaube und zum Glauben kommen immer ein Geschenk unseres Herrn ist, der wird schnell verstehen, dass Jesus uns an die Kinder verweist, damit wir lernen, was wirklicher Glaube ist. Kinder, ein Merksatz jetzt, nicht? Kinder müssen nicht erst erwachsen werden, um glauben zu können. Jesus dreht es um. Erwachsene müssen werden wie Kinder, damit sie vertrauensvoll glauben können. Dazu ist eine Bekehrung erforderlich. Ein Umdenken, das Gott schenkt. Da geht einem das Herz auf und Gott kann einem ein neues Vertrauen und einen neuen Glauben schenken. Am schönsten ist es ja, wenn ein Kind, das getauft ist, im Glauben bleibt und den Glauben entfaltet. Und an dieser Stelle hat die christliche Erziehung einen unglaublich hohen Stellenwert. In der Taufgnade bleiben heißt, das Urvertrauen zu Christus behalten. Das sieht man dann am Wachsen in der Liebe. Und das fast alltägliche Dilemma ist, wer bleibt schon in der Taufgnade und im Urvertrauen auf Gott? Damit sind wir beim vierten Punkt. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas 11. Der war getauft, beschnitten. Den hatte Gott in seinen Bund aufgenommen. Er war Kind des Vaters, er hatte ein Zuhause. Wir kennen die Geschichte. Er ist aus der Gemeinschaft mit dem Vater ausgebrochen. Er hätte auch bei den Schweinen verenden können. Er wäre immer noch Kind des Vaters gewesen, aber er ist noch rechtzeitig umgekehrt. Zurück zu der Gnade, die ihm schon einmal geschenkt war. Ohne Umkehr, Buße, Bekehrung hätte ihm auch die Beschneidung oder der Status des Kindseins nichts genützt. Ohne Buße, Umkehr, Bekehrung, ohne Glaube nützt auch die Taufe nichts. Markus 16,16 hat ja auch einen Nachsatz, der wie die Faust aufs Auge passt. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Da weiß man jedenfalls, wo man dran ist. Aber in den Taufagenten unserer evangelischen Kirche, da taucht dieser Vers nicht mehr auf. Von Verdammung zu reden, ist einfach unanständig. Also raus damit. Das ist Unterschlagung, das ist Betrug. Natürlich kommt da beim Kirchenvolk das Gefühl auf, dass die Taufe wie eine Schluckimpfung wirkt. Natürlich wächst da der Satz, einmal getauft, immer selig. So ein Quatsch. Gott schenkt uns doch nicht in der Gnadengabe der Taufe seinen eigenen Sohn, damit wir ihn anschließend abwürgen. Die Taufe muss gelebt sein, sonst werden wir verdammt sein. Martin Luther ist wunderbar deutlich. Er sagt, wenn einer die Taufe nicht lebt, dann sollen wir ihn für einen Zöllner und Heiden halten. Da aber offensichtlich ganz viele, viele, viele ihre Taufe nicht leben, muss die Kirche Bekehrung predigen. Was denn sonst? Eine Kirche, die tauft, muss evangelisieren oder sie wird zur Kirche des Antichristen und fällt mit unter das Verdammungsurteil Gottes. Das Blut der Verlorenen wird man von ihrer Hand einfordern. Hesekiel 3, Vers 20. So, nun bitte ich euch, nehmt doch mal das Sonntagsblättchen in die Hand und dreht es einfach einmal um. Da ist eine wenig hübsche Skizze aufgemalt. So wie ich es gerade hingekriegt habe. Ich habe diese Skizze einmal bei dem Bischof Bogiertz erlebt und gelebt und erfahren. Finde ich eine sehr hilfreiche. Es fängt oben in der Mitte an. Da ist ein Rho und ein Chi, das heißt Christos. Das Zeichen, das alte kirchliche Zeichen für Christus. In Christus geht das Ganze los. Alles Wichtige fängt im Himmel an. Nochmal, alles Wichtige fängt im Himmel an. Aber dann kommt der Himmel zu uns. Man stelle vor, es sind doch gar keine Kreise drumherum, sondern da kommt von oben nach unten der gleiche Christus. Wie oben ist auch unten. Das ist da die Situation, wo getauft wird. Da ist ein Mensch, der hat Christus gerade bekommen. Und nun haben wir außenrum einen großen Kreis mit einem Tor rein. Der Kreis, der schließt sich da oben. Das haben wir einen großen Kreis von den Leuten, die getauft sind. Ja, kann man sagen, das ist unsere Volkskirche. Genau so. So sieht das aus. Wir haben diesen großen Kreis von den Leuten, die getauft sind. Aber dann ist dieser innere Kreis, der gestrichelte Kreis da drin. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute nun von denen, die getauft sind, auch glauben. Das weiß ja keiner von uns. Das weiß ganz alleine Gott. Und deshalb ist dieser gestrichelte Kreis das Zeichen derer, wo das wahr ist, die da drin sind, die sind getauft und die glauben. Aus diesem Kreis kann man raus, aber wenn man sich bekehrt, kann man auch wieder rein. Ja, man ist nie ganz verloren. Nur, man ist erstmal draußen aus dem Kreis derer, die glauben und taufen. Deshalb muss man da wieder rein. Also man kann aus der Gemeinschaft mit Christus herausfallen und die Taufgnade nützt nichts mehr. Das ist Umkehr angesagt, Bekehrung muss gepredigt werden, es muss evangelisiert werden. Ja, Evangelisation auf allen Ebenen. Und Taufe, ohne Taufverkündigung darf es eigentlich überhaupt nicht geben. Aber zur Verkündigung gehört eben auch die Gerichtsansage nach Markus 16, 16b. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist bitter, sowas zu sagen. Aber wir haben so viele Möglichkeiten, das Wort Gottes weiterzusagen. Wenn ich nur an den Konfirmandenunterricht denke, was für eine Chance. Die Volkskirche liefert uns die Jugendlichen Freihaus. Bekommen sie das Evangelium zu hören? Oder werden sie am Ende nur herauskonfirmiert? Die Konfirmation ist deshalb logischerweise eine Evangelisation. Wer dann zum Glauben kommt, wird das mit seinem Leben bezeugen. Vielleicht öffentlich, vielleicht auch nicht. Was natürlich nicht geht, das ist eine nochmalige Taufe, eine Wiedertaufe. Hat der verlorene Sohn, als er nach Hause gegangen ist, sich noch einmal beschneiden lassen? Kann Jesus noch einmal geboren werden? Wer nicht getauft ist, der wird sich jetzt natürlich taufen lassen, klar. Aber für den, der getauft ist und zur Taufgnade zurückfindet, da gilt, da ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und das hoffe ich und erhoffe ich für uns alle, dass wir in dieser Gnade stehen und dass der Herr uns heute wieder diese Gnade schenkt, dass wir dankbar sein können dafür, was er in der Taufe an uns getan hat, auch wenn wir Kinder waren. Wenn wir später, ist auch alles in Ordnung. Aber was er schon alles an uns getan hat, Gott sei Dank. Und dass wir immer noch sitzen dürfen und ihn bekennen dürfen, Gott sei Dank. Danke, du guter Herr, der uns verlorene Sünder angenommen hat. Amen.